Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsste ran schießen.
Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
I said to the boys, I know it's actually not possible, but because of you, we have a chance, so let's give it a try. Having some words for it is one thing, but the boys made of this game is so absolutely exceptional. With being 3-0 down, knowing what we have to do, knowing what usually happens when you are that open against Barcelona, when you have to be offensive against them, that was absolutely exceptional. And the game I could watch and would not be bored for 1 second. It's such an exceptional football game. Nobody who was there or saw it live will ever forget.
Es ist so eine Sache mit drei Teilern. Manchmal sind sie durchgehend gut. Ich zum Beispiel finde die ersten drei Teile von Die Hard gut oder von Star Wars. Manchmal hakt der dritte Teil, wie bei zum Beispiel Zurück in die Zukunft. Insgesamt kann man aber, glaube ich, sagen, dass eine Trilogie meistens ein guter Rahmen ist, um Kunst an den Mann und die Frau zu bringen. Im Falle von Liverpool FC könnte man sagen, dass die in den letzten knapp 17 Jahren eine Trilogie an Europapokalwundern vollbracht haben. Angefangen mit dem Champions League-Titel 2005, als sie damals ein 0:3 zur Halbzeit gegen Milan aufholten. Dann das Viertelfinale in der Europa League 2016 gegen den BVB, was wir hier ja bei der Spiele meines Lebens auch schon besprochen haben. Und dann der 7.5.2019. Und genau dieses Spiel, vielleicht der Schluss einer Trilogie oder der dritte Teil eines Mehrteilers, das ist das Spiel meines Lebens, meines heutigen Gastes. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von das Spiel meines Lebens und herzlich willkommen an meinen Gast Hendrik Buchheister. Hallo Hendrik.
Ja, hi, herzlichen Dank für die Einladung und ein frohes neues Jahr dir noch und natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern.
Ja, frohes neues Jahr können wir auf jeden Fall wünschen. Hast du ähnlich Gänsehaut bekommen eben bei dem O-Ton von Jürgen Klopp, den er bei LFC TV gebracht hat, wie ich? Weil er nimmt dir ja so ein bisschen die Worte auch aus dem Mund, warum das Spiel deines Lebens sein könnte, oder?
Ja, absolut. Hätte ich nicht besser formulieren können. Das ist tatsächlich, wenn man es hört, auch mit dem You Never Walk Alone nochmal im Hintergrund, da bekommt man tatsächlich immer wieder Gänsehaut. Und genau, es ist das Spiel meines Lebens, weil ich das Glück hatte, da tatsächlich im Stadion zu sein und weil es so ein Spiel war, wo man gemerkt hat, was im Fußball möglich ist. Und die ganzen Sachen, an die man eigentlich gar nicht mehr zu glauben denkt, treffen dann plötzlich ein und werden plötzlich Realität. Und das ist, es war ein ganz besonderes Spiel und das hat Jürgen Klopp natürlich auch nochmal sehr gut beschrieben, dass er gesagt hat, nach dem 3-0 im Hinspiel gegen Barca, eigentlich ist es unmöglich, aber weil ihr es seid, ist es vielleicht doch möglich und im Rückspiel ist es dann genauso gekommen.
Es ist genauso gekommen und wir sprechen heute natürlich über dieses Spiel, über den 7.5.2019, als Liverpool gegen Barcelona mit 4:0 gewonnen hat und damit das 3:0 aus dem Hinspiel ja dann egalisiert hat, beziehungsweise aus dem Ergebnis gestrichen hat und damit ins Finale damals gekommen ist. Es war überhaupt eine insgesamt überragende Saison von Liverpool, was dann allerdings nicht mit der Meisterschaft endete. Aber dieses Spiel, dieses Finale oder dieses Halbfinale war natürlich etwas ganz, ganz Großes. Du hast das Spiel damals gesehen, weil du seit einiger Zeit in Großbritannien, in England wohnst, in Manchester, um genauer zu sein. Was hast du am 23. Juni 2016 gemacht, wenn ich dir die Frage stellen darf?
Am 23. Juni 2016, da war ich, glaube ich, noch in Deutschland und habe wahrscheinlich auch, ich weiß gar nicht, habe ich da Liverpool gegen Dortmund geschaut?
Nee, vielleicht hast du die Übertragung geschaut von der Brexit-Abstimmung damals. Das war nämlich der 23. Juni 2016.
Ach, logisch, ja klar.
Und damals wurde der EU-Austritt der von Großbritannien damals faktisch besiegelt. 51,89% der Bürger und Bürgerinnen von Großbritannien haben sich für einen Ausstieg aus der EU damals entschieden. Was hast du damals gedacht? War damals schon der Plan für dich, dass du nach Großbritannien übersiedeln möchtest? Du bist jetzt freier Journalist dort drüben.
Genau, und ich kann mich jetzt, wo du sagst, auch daran erinnern, was ich gemacht habe. Und zwar war ich bei der EM in Frankreich. Und hatte da selbst ganz gut zu tun mit der Arbeit und wusste natürlich aber auch, dass die Brexit-Abstimmung ist und bin dann an dem Abend auch irgendwie ins Bett gegangen, so mit dem Gefühl, ja, das wird schon irgendwie werden. Also die Briten werden sich schon irgendwie für den Verbleib entschieden haben und dann ist man am nächsten Morgen aufgewacht und hat diese Katastrophenmeldung gesehen, dass sie sich jetzt tatsächlich für den Brexit entschieden haben. Also so ein Moment wie auch die Trump-Wahl, muss man ja sagen, wo man eigentlich denkt, das kann ja gar nicht passieren und dann guckt man am nächsten Morgen irgendwie auf sein Handy und sieht die Eilmeldung und denkt, was ist denn hier jetzt los? Genau, und ich hatte diese Idee oder diesen Wunsch, irgendwann mal nach England zu gehen, eigentlich schon seit dem Studium. Und habe das dann aus verschiedenen Gründen lange vor mir hergeschoben und auch nach der Brexit-Abstimmung dann noch mal ein Jahr vor mir hergeschoben und aus verschiedenen Gründen nicht gemacht. Und dann aber 2017 habe ich, wie gesagt, entschieden, das zu machen und bin hierher gekommen. Und die Brexit-Abstimmung hat natürlich schon ein Stück weit dazu beigetragen, dass ich mir selbst gedacht habe, okay, vielleicht ist jetzt der richtige Moment, das zu versuchen, weil in ein paar Jahren, wenn dann die Brexit-Regeln greifen, wird es vielleicht nicht mehr so einfach für mich als EU-Bürger nach England zu ziehen. Und deswegen habe ich es dann tatsächlich ein Jahr nach der Brexit-Abstimmung gemacht.
Ja, man liest es ja inzwischen, ne, dass Busfahrer gesucht werden, beziehungsweise Lkw-Fahrer gesucht werden. Und dass es nicht ganz so leicht ist für EU-Bürger, dann auch nach Großbritannien zu kommen, um dann auch von dort zu arbeiten. Was waren die Gründe, was waren die ausschlaggebenden Gründe, dass du nach England gegangen bist?
Mich hat das Land schon immer fasziniert. Also schon seitdem ich im frühen jugendlichen Alter zum ersten Mal in London war, fand ich dieses Land total spannend. Ich finde die Briten interessant und mich hat der Fußball hier auch immer fasziniert. Also und das so dann ganz stereotyp, die britische Atmosphäre, die engen Stadien, der ja sehr harte Fußball teilweise, das ist natürlich alles ein bisschen romantisiert, aber diese Vorstellung hat mich schon immer fasziniert. Ich habe mal auf einer Kursfahrt irgendwie in der Schulzeit mal das Highbury besucht in Arsenal, bei Arsenal, das damals noch stand, das alte, leider nur von außen gesehen, aber ich habe mir gedacht, da möchte ich unbedingt mal hin, das ist so unglaublich. Oder auch mal auf einer Urlaubsreise Anfield besucht und besichtigt und da war für mich klar, ich möchte hier mal irgendwann ein Spiel sehen. Also ich hatte schon immer diese Faszination für England als Land und auch für den englischen Fußball und habe, da ich, wie gesagt, als freier Journalist gearbeitet habe oder arbeite die meiste Zeit meiner beruflichen Laufbahn ja auch immer so ein bisschen diese Flexibilität gehabt, dass ich, wenn ich das möchte, das auch tun kann und das dann, wie gesagt, 2017 für mich entschieden und gesagt, ich probiere das mal aus und gucke, wie es klappt und seitdem bin ich hier.
Wie unterscheidet sich die Arbeit von, ich sag jetzt mal, in Deutschland zu arbeiten, dann auch in den Bundesliga-Stadien zu arbeiten, zu der Arbeit, die dann in Großbritannien ist oder gibt es da gar nicht so die großen Unterschiede?
Es gibt natürlich schon Unterschiede, weil ich war, bevor ich nach England gezogen bin, habe ich in Hamburg gelebt und habe da vor allem die Nordvereine der Bundesliga begleitet, also den HSV, Werder, Wolfsburg, Hannover 96. Und da war es noch so, dass ich eigentlich jedes Wochenende im Stadion war bei mindestens einem Spiel und dann so ganz klassisch die Spielberichte oder die sogenannten Nachdreher geliefert habe. Also Spiel und Ergebnis und dann analysiert, was bedeutet das, was haben die Trainer gesagt, wie geht es jetzt weiter. Und wenn man als Auslandskorrespondent im Sport arbeitet, ist es natürlich so, dass man weniger aktuell arbeitet, weil die einzelnen Spiele gar nicht so wahnsinnig interessant sind für den Leser in Deutschland, sondern mehr die größeren Zusammenhänge und die längerfristigen Entwicklungen. Es gibt natürlich immer mal so Spiele, wo dann auch in Deutschland am nächsten Tag die klassischen Spielberichte oder diese Nachdreher nachgefragt sind. Also jetzt gerade am Wochenende war Chelsea gegen Liverpool, das interessiert natürlich auch in Deutschland. Aber ansonsten ist es schon eher so, dass man eher den Blick auf das große Ganze hat. So, und man hat natürlich viel mehr Vereine im Blick, als das zu meiner Zeit in Deutschland der Fall war, wo ich, wie gesagt, auf 3 bis 4 Vereine mich konzentriert habe. Und hier hat man im Grunde ja den Blick auf die ganze Liga mit 20 Vereinen.
Aber du bist nicht auf Fußball spezialisiert, sondern machst auch zu anderen Sportarten Berichte, wenn sie in Großbritannien groß sind. Ich habe zum Beispiel Artikel von dir gelesen übers Cricket, wo es dann einen Rassismusskandal gegeben hat. Du bist dann nicht auf diese Sportart Fußball dann beschränkt.
Ich bin nicht auf die Sportart Fußball beschränkt. Ich mache auch gerne Sachen zu anderen Themen, wenn das nachgefragt wird. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass das Interesse in Deutschland an englischen Themen, das Klar. ist natürlich größtenteils Fußball. So, und das kommt mir auch entgegen, weil es mich interessiert und weil ich das gerne mache. Und das passt dann ganz gut. Aber du hast ja diese Cricket-Sache angesprochen, wo es diesen Rassismus-Skandal gab jetzt im letzten Jahr. Und das sind natürlich aber auch spannende Themen, die ich dann gerne mache.
Kommen wir zurück zum Fußball. Welches der Stadien in England, die du jetzt besucht hast, dann in den letzten 4 Jahren, seitdem du dann drüben bist, hat dich am meisten beeindruckt? Oder gab es in irgendeiner Weise Stadien, Orte, wo du gesagt hast, das hätte ich vorher nicht gedacht, dass die mich dann doch so packen und so kriegen?
Ja, mehrere. Also über Anfield sprechen wir nachher bestimmt noch ausführlich. Das muss man natürlich nennen, aber ich bin großer Freund des St. James Park in Newcastle. Das ist ein Stadion, das liegt mitten in der Stadt, mitten in Newcastle auf so einem Hügel. Und vor dem Spiel ist es dann so, dass die ganzen 50.000 Menschen, die da ins Stadion gehen, pilgern dann diesen Hügel hoch und versammeln sich dann auf dieser Cathedral on the Hill, wird das Stadion auch genannt. Und die Stimmung da ist ziemlich gut und es ist architektonisch ein spannendes Stadion, weil das, ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast oder ob die Hörer und Hörerinnen das vor Augen haben. Es gibt 2 Tribünen, die sind relativ flach und 2, die sind relativ hoch. Also es ist architektonisch ein bisschen sonderbar, aber ein total faszinierendes Stadion. Und ich meine, die Entwicklungen bei Newcastle United mit den neuen Besitzern sind natürlich höchst fragwürdig, so da müssen wir überhaupt nicht drüber sprechen, aber das Stadion selbst finde ich absolut faszinierend. So, und ansonsten, wie gesagt, Anfield muss man natürlich nennen. Und ich gehe aber auch gerne in zu unterklassigen Vereinen. So, da gibt es ja in England wahnsinnig viele und gerade auch hier im Großraum Manchester gibt's eine Menge. Stockport County zum Beispiel, gar nicht so weit von mir weg, haben ein sehr schönes Stadion mit einer guten Atmosphäre, da kann man gut hin. Und das ist, da gibt's einiges hier in England. Ja.
Gibt es denn einen Verein, der, wo dein Herz zugetan ist, zu dem dein Herz zugetan ist, wo du sagst, ja, das ist schon so ein bisschen der Lieblingsverein, weil ich rede dann auch häufig mit Journalistinnen und Journalisten, die dann sagen, ja, so ein bisschen ist mit der Zeit dann die Fanliebe abgeflacht, aber es gibt dann auch diesen einen Verein. Gibt es da einen Verein für dich?
Kann ich beides so bestätigen. Es gibt diesen Verein, aber da ist die Liebe auch so ein bisschen abgeflacht und zwar ist das bei mir Borussia Dortmund. Weil als ich aufgewachsen bin oder mit Fußball sozialisiert wurde, das war Mitte der 90er, wo natürlich Dortmund eine große Mannschaft hatte, 2-mal Meister geworden ist, die Champions League gewonnen hat mit Stefan Kloß, Jürgen Kohler, Matthias Sammer, Karl-Heinz Riedel, Lars Ricken natürlich. Und das ist so, ich komme aus Niedersachsen, aus dem südöstlichen Niedersachsen und damals Mitte der 90er. Sozusagen, wir hatten ja nichts. Also es ist der VfL Wolfsburg ist dann zwar irgendwann in die Bundesliga aufgestiegen. Und das haben dann meine ganzen Bolzplatz-Kumpels haben dann irgendwann ihre Dortmund- und Bayern-Trikots weggeschmissen und haben dann VfL Wolfsburg-Trikots gekauft und haben dann auch gesagt, das muss doch auf den Verein aus der Region, den muss man unterstützen. Aber irgendwie hat mich das nie so gepackt. So. Und mein Verein war immer Dortmund. Und wie gesagt, damals war das bei uns so, dass man halt entweder nur Dortmund oder Bayern hatte, bis dann, wie gesagt, irgendwann Wolfsburg aufgeploppt ist. Und das ist auch, Dortmund ist auch immer noch der Verein, der mich am meisten fasziniert. Das hat natürlich nachgelassen mit der Zeit. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt nicht mehr in Deutschland lebe. Aber es ist schon noch der Verein, den ich am spannendsten finde in Deutschland.
Du hättest auch Hannover 96 Fan werden können in Niedersachsen.
Ja, hätte ich. Ja und nein. Weil die Region, aus der ich komme, das ist Eintracht Braunschweig-Land.
Oh ja.
Und das ist aber ein Verein, den man von Eintracht Braunschweig immer ein Fan, wenn die Eltern und Großeltern auch Eintracht Braunschweig-Fans waren. Ja. Und dann geht es natürlich ganz viel um Tradition und um 1967 und die Meisterschaft und so weiter und so fort. Da haben mir beim Umfeld die Bezugspersonen gefehlt. Meine Eltern haben mit Fußball nichts zu tun. So da gab es niemanden, der mir dann irgendwann mal hätte sagen können, ja, Eintracht Braunschweig ist unser Verein. Und glücklicherweise muss man auch sagen. Genau, von daher war das nie eine Option. Wie gesagt, irgendwann ist dann Wolfsburg auf der Bildfläche aufgetaucht und ich bin dann auch in meiner späteren Schulzeit oder auch in der Zivildienstzeit oft zum VfL ins Stadion gegangen. Das war auch immer super, weil man da relativ einfach Karten bekommen hat und das soll gar kein Diss in Richtung Wolfsburg sein. Man hatte halt immer gut Tickets bekommen und hat dann Bundesliga-Fußball schauen können. Aber ich war nie Fan vom VfL.
Aber du hast gerade gesagt, dass du nicht diese typische Fußballsozialisation dann bekommen hast, dass der Vater oder die Mutter dich mal an die Hand nimmt und sagt, Sohn, wir gehen jetzt ins Stadion. Und wie ist die Sozialisation entstanden? War das dann über die Schule? Und was war dein erstes Spiel im Stadion dann auch?
Die Sozialisation ist entstanden, glaube ich, darüber, dass der lokale Verein bei uns im Dorf irgendwie Spieler für seine, was war das dann, F-Jugend, sechs-, siebenjährige gesucht hat. Und der Trainer ist, ich glaube auch mein Vater, ist an meinen Vater herangetreten und meinte, ja, wir suchen Leute und möchte nicht der Hendrik vielleicht nicht. Und mein Vater meinte, nee, auf keinen Fall, aber ich frage ihn mal. Und ja, so ging das dann los, dass ich angefangen habe, Fußball zu spielen und mich dann auch für den Sport begeistert habe. Und das erste Spiel ist, kann ich mich noch gut daran erinnern, weil das, glaube ich, ein Spiel ist, was für ein erstes Spiel gar nicht schlecht ist. Es war nämlich das Pokalfinale 1995. Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg tatsächlich. Es war eine Mannschaftsfahrt mit unserer Fußballmannschaft vom Dorf. Irgendwie gab es da wohl über den VfL Wolfsburg auch Tickets für dieses Pokalfinale. Und ich habe das dann damals schon so ein bisschen schon irgendwie verstanden, was das bedeutet. So Pokalfinale in Berlin im Olympiastadion, das ist dann schon was Großes. Und Borussia Mönchengladbach hat 3-0 gewonnen. Herrlich, Darlin, Effenberg, glaube ich. Also auch eine echt große Gladbach-Mannschaft. Und Wolfsburg war damals noch in der zweiten Liga. Also es war eine Riesensensation, dass Wolfsburg überhaupt im Finale war. Und ja, das war mein erstes Spiel im Stadion.
Das ist nicht so schlecht.
Das finde ich auch. Also man sieht ja immer mal so bei, das und ich auch überhaupt kein, also das war reiner Zufall, dass ich da war, weil halt, wie gesagt, über diese Mannschaftsfahrt ist man da reingerutscht. Aber im Nachhinein finde ich auch, das ist für ein erstes Spiel ist das schon okay. Und wenn man so ab und zu geht das ja bei Twitter mal rum, dass Leute so schreiben, so mein erstes Spiel war das. Und da finde ich, ist Pokalfinale ist okay. Und wie gesagt, ich habe damals schon als, keine Ahnung, wie alt war ich da? 19 oder so, schon, da habe ich dann schon gemerkt, so, oh, Berlin, Olympiastadion, Finale, das ist irgendwie was Großes.
Ja, mein erstes Spiel war, und da verschwimmen auch die Erinnerungen ein bisschen, VfL Osnabrück gegen Union Solingen damals in der zweiten Liga. Das war,
auch interessant, Bremer Brücke.
Ja, oder? Genau, ja. Da sind meine Eltern mit mir hingefahren. Zwei oder dreimal habe ich da ein Spiel gesehen. Ja, aber es geht um dich, es geht um das Spiel 2019 in Anfield dann zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona, was am Ende dann 4-0 ausgegangen ist. War das so ein Spiel, wir kommen gleich noch auf, wie wir da hingekommen sind zu dem Spiel etc., war das so ein Spiel, wo du selber dann angefragt worden bist, beziehungsweise wo du gesagt hast, hier, ich schreibe was drüber, weil das dann auch die Öffentlichkeit interessiert. Champions League Halbfinale ist ja dann auch kein so ganz kleines Spiel.
Genau, ist kein so ganz kleines Spiel. Und es ist aber so, normalerweise bei diesen Champions League-Spielen mache ich so, dass ich da sowieso hinfahre und mich dann über den Verein dort akkreditiere und meine Kunden und Auftraggeber auch damit rechnen natürlich, dass ich da bin und ich das dann jeweils anbiete. Also es ist eher so, dass ich von mir aus sage, ich bin dort und schaue dann mal, wer Interesse hat. Und normalerweise, du hast es ja gesagt, bei Champions League-Spielen Liverpool, das interessiert ja auch die Leser und Leserinnen in Deutschland. Von daher kann man dann schon mit Abnehmern rechnen. Bei dem Spiel war es aber schon ein bisschen speziell, weil das Hinspiel in Barcelona eine Woche vorher, was glaube ich, genau, war ja 0-3 aus Liverpool-Sicht ausgegangen und da war es eigentlich schon, das war ja abgehakt eigentlich, um mal Jürgen Klopp nicht zu zitieren, das Ding war durch. das war so ein bisschen die Erwartung und deswegen hatte ich auch, als ich zu diesem Spiel gefahren bin, wusste ich nicht so richtig, was ich von dem Spiel erwarten sollte. Das war eher so ein bisschen, ich fahre dahin, weil ich halt immer zu den Liverpool-Spielen in der Champions League fahre und gucke mal, was passiert, aber ich habe fest damit gerechnet, dass man dann am nächsten Tag irgendwie den Liverpool-Abgesang schreibt, so Champions League raus, Meisterschaft verspielt, nächste Saison ohne Titel für Jürgen Klopp, so mit sowas hatte ich gerechnet und es war, um den Kontext nochmal klar zu machen, die Premier League-Saison Es war auch diese Saison, wo Liverpool nur ein Spiel verloren hatte gegen Man City und dann aber trotzdem am Ende nur Zweiter wurde. Und das war am Vorabend dieses Champions League-Rückspiels hatte Manchester City zu Hause gegen Leicester gewonnen, 1-0 durch ein spätes Vincent Kompany-Tor. Und da war also auch dann klar, dass Liverpool nicht Meister wird durch diesen Man City-Sieg. Und deswegen war, wie gesagt, meine Erwartung an dieses Halbfinalrückspiel, ich fahre mal hin, weil ich eh immer dort bin und schaue mal, was passiert. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel die Tage darauf wirklich die Leser in Deutschland groß interessieren wird.
Ja, wir sprechen gleich darüber, dass es die Leser und Leserinnen in Deutschland ziemlich interessiert hat und dass es die ganze Fußballwelt eigentlich ziemlich interessiert hat, was an diesem Abend, an diesem 7.5.2019 in Anfield dann abgegangen ist, weil es war ein Spiel, worüber wir lange wahrscheinlich noch sprechen werden und es gab am Ende eine Ecke, die so auch vielleicht nie wieder gespielt wird. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Hendrik Buchheister ist heute mein Gast hier bei Das Spiel meines Lebens und wir sprechen über das Champions League Rückspiel im Halbfinale zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona, was am Ende 4-0 ausgegangen ist. Und wir haben eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, über die Saison vom FC Liverpool. War das dann auch die Saison, wo am Ende Jürgen Klopp auch gesagt hat, ja, die Saison war am Ende 11 Millimeter, die uns da gekostet haben, weil es gab das Spiel zwischen Liverpool und Manchester City, was am Ende unentschieden ausgegangen ist und wo Mo Salah, glaube ich, einen Ball Richtung Linie gebracht hat und der dann von den Manchester City-Spielern dann von der Linie gekratzt worden ist. War das das Jahr?
Das war das Jahr, genau.
Genau.
Das war das Jahr. Liverpool war Tabellenführer zum Jahreswechsel und hat dann relativ früh, ich glaube am 2. oder 3. Januar direkt bei Man City gespielt. Und da war eigentlich klar, dass wenn Liverpool das gewinnt, dann sind sie quasi durch. Und wenn Man City das gewinnt, dann ist die Meisterschaft plötzlich nochmal spannend. Und genau, es war das Spiel. Man City gewann 2-1 und es gab diese 11-Millimeter-Szene, wo ich glaube, John Stones war es, diesen Ball von der Linie kratzt. Und im Endeffekt waren das die 11 Millimeter, die gefehlt haben.
Ja, Jürgen Klopp ist ja 2016 nach Liverpool gekommen. Er war ja gegangen in Dortmund und hatte dann Liverpool übernommen und er hat dann, ich habe ein längeres Porträt über ihn gesehen mit den ersten 5 Jahren, dann dort bei Liverpool FC, wo er dann gesagt hat, ja, als ich den Anruf bekommen habe von meinem Manager, dass Liverpool interessiert sei, war ich ja sofort dann auf 180, beziehungsweise ich wollte sofort dann dorthin und meine beiden Söhne wollten dann auch dorthin. Wann hattest du deine erste Begegnung mit Jürgen Klopp und hast du ein ähnliches Verhältnis wie so viele Dortmund-Fans zu Jürgen Klopp, die dann auch vielleicht dann auch beruflich mit ihm zu tun haben, dass den schon eine ziemliche Aura umwittert?
Ja, also Jürgen Klopp hat natürlich eine Aura und wenn er sagt, dass als Liverpool angerufen hat, er sofort Feuer und Flamme war, dann finde ich das 100% authentisch und dann hat das jetzt, seitdem er da ist, immer wieder gesehen, dass er perfekt zu diesem Verein passt. So mit seinem Interesse an der Geschichte für diesen Verein, damit wie er Leute begeistern kann und wie er diesen ganzen Verein ja im Grunde entflammt hat. Also als er kam, damals war Liverpool ja so ein bisschen, hatten sie gerade die Meisterschaft verloren, nachdem Steven Gerrard ausgerutscht war und das war alles so ein bisschen in Lethargie gefangen, dieser ganze Club. Und wie Jürgen Klopp diesen Verein wiederbelebt hat, das ist schon beachtlich und das kann nur jemand wie er. Natürlich hat er eine Aura so und das glaube ich, das merkt man als jemand, der diesen Verein begleitet als Journalist. Das merkt natürlich auch die Fans, logischerweise, und die Spieler auch. Und genau so ein Spiel wie Barcelona, glaube ich, ist auch nur mit wenigen Trainern möglich. Und ich glaube, Jürgen Klopp ist einer, dieser Trainer, der einer Mannschaft auch nach so einer Ausgangssituation, wie sie damals war, nach diesem 0-3 im Hinspiel, immer noch den Glauben vermitteln kann, dass hier noch was geht.
Es ist ja insgesamt, hat man das Gefühl, dass Jürgen Klopp und FC Liverpool so ein bisschen Arsch auf Eimer, dass das so passt, weil dieses ganze Stadion, dieser Verein, dieser Club, diese Tradition dann auch und jemand wie Jürgen Klopp, der sehr authentisch dann ja auch die Leute, was du eben dann auch gesagt hast, so ein bisschen ja, auch anzünden kann, beziehungsweise das Umfeld so anzünden kann. Und es ist so ein bisschen das Spektakel zurückgekehrt nach Liverpool, als Jürgen Klopp dann kam, oder?
Ja, absolut. Also, wie ja gesagt, es war alles so ein bisschen eingeschlafen, bevor er kam, und mit Jürgen Klopp ist dann Anfield wieder entflammt, ist dieser ganze Verein wieder entflammt, und es gibt eine ganz interessante Begebenheit aus seinen ersten Wochen bei Liverpool. Es gab ein Spiel gegen West Bromwich Albion zu Hause in Anfield, was man gerade so irgendwie, hat man gerade noch so einen Punkt geholt. Was natürlich für Liverpools Ansprüche eigentlich zu wenig ist. Und trotzdem hat dann Jürgen Klopp nach dem Spiel die Mannschaft zu sich gerufen und ist mit denen vor die Kop-Tribüne gegangen und haben diese Welle gemacht mit den Fans, was man in England nicht kennt, was Jürgen Klopp natürlich aber aus seiner Zeit in Dortmund kennt oder in Deutschland kennt. Also diese Bilder, wie er das mit der Mannschaft vor der Südtribüne gemacht hat, gibt es ja zuhauf. Und nach diesem Spiel gegen West Brom hat er das dann auch in Liverpool gemacht, und die englische Presse hat sich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Sie auch meinen, warum feiern die jetzt ein 2-2 gegen West Brom so ab? Das ist ein bisschen albern. Aber Jürgen Klopps Idee dahinter war, so eine Verbindung zwischen Mannschaft und Publikum wiederherzustellen, die halt zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr so da war. Und auch den Leuten zu zeigen im Stadion, dass sie Teil dieses Ganzen sind, dass sie eben nicht nur Zuschauer sind, sondern dass sie Teil des Ganzen sind, was diesen Verein idealerweise ausmacht. Und das ist eine kleine Begebenheit, aber ich glaube, wenn man so beschreiben will, was Jürgen Klopp in Liverpool geschaffen hat und wie er es geschaffen hat, dann sind solche Mosaiksteine ganz wichtig, um das zu verstehen.
Es ist schon ein bisschen größerer Abstand zwischen Fans und Spielern bzw. Mannschaft, oder?
In England grundsätzlich, meinst du?
Ja, genau.
Ja, absolut. Also es geht damit natürlich los, dass hier ja nichts öffentlich ist. Also öffentliche Trainings und so gibt es ja schon, gab es halt hier in Premier League-Zeiten, glaube ich, nie. Das ist ein Trend, wo sich die Bundesliga erst hin entwickelt. Aber in England ist das vollkommen klar, dass Training nicht öffentlich ist. Und dass es auch sonst eigentlich wenig Berührungspunkte zwischen den Spielern und den Fans gibt. Und auch bei den Spielen ist das fand ich sogar in meiner Anfangszeit in England immer interessant zu beobachten, dass nach den Spielen so dieses Ritual, dass man den Fans applaudiert oder in die Kurve geht oder solche Sachen, das passiert hier eigentlich nicht. Also die Spieler halten Abstand zu den Fans, man applaudiert vielleicht mal kurz, aber eher so pflichtschuldig, und dann gehen alle in die Kabine, und das ist auch für die Fans, scheint das auch okay zu sein. Also man applaudiert dann auch, wenn das Spiel vorbei ist, und geht dann halt nach Hause. So, und das ist aber was Jürgen Klopp versucht hat zu durchbrechen. So, und das ist ihm auch gelungen.
Ja, ich habe da, weil ich das selber einmal erlebt habe, der HSV damals, kurz nach dem Krieg, als er noch im Europapokal war, und ich das mal ein Spiel bei Manchester City gesehen habe, und der HSV kam eine Runde weiter im Europapokal, und die Mannschaft, Frank Rost, Guy Demel etc., die ganzen Legenden, haben sich dann bei den mitgereisten Fans bedankt, und hinterher sprach ich mit einem City-Fan im Pub, und er sagte, ich war völlig fasziniert, dass die Leute da mit euch, dass die Spieler da mit euch dann auch feiern und so. Und dann haben wir so gesagt, ja, es ist eigentlich relativ normal. Das finde ich interessant, dass dann doch dieser große Abstand ist bei einer Fußballnation, die so begeisterungsfähig ist, wo du vorhin schon drüber gesprochen hast, dass die Stimmung eine andere ist, und dass Jürgen Klopp hat das mal auch mal gesagt, wenn es nicht so gut läuft, kannst du eigentlich eine Stecknadel fallen hören in einem Stadion, aber wenn es gut läuft, reißen sie dir die Bude ab. Dass dann bei so einem begeisterungsfähigen Publikum, dass dieser Abstand so groß ist, das ist etwas, was mich immer wieder so ein bisschen wundert.
Ja, das ist seltsam, gerade wenn man in Deutschland sozialisiert ist und weiß, wie es in deutschen Stadien zugeht und wie es in deutschen Stadien viel normaler ist, dass es eine Verbindung gibt zwischen Fans und Mannschaft. Das ist in England natürlich, wenn man sich anschaut, wie sich der Fußball von den Leuten wegentwickelt hat in den letzten 30 Jahren, ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach das logische Ergebnis dieser Entwicklung. Also nach Hillsborough und so weiter wurden die Stehplätze abgeschafft, kam jetzt gerade wieder, aber wurden damals abgeschafft. Die Ticketpreise wurden immer teurer. Es gibt eine extreme Überwachung in den Stadien. Die Ticketpreise sind angestiegen. Es gibt kein Alkohol in den Stadien, zumindest auf den Rängen nicht. Also das Fußballerlebnis in England ist ein ganz anderes und ein eher konsumorientiertes, so kann man es schon sagen. Und das spiegelt sich halt auch darin, wie so der Umgang zwischen Zuschauern und Mannschaft ist. Dass die Zuschauer auch vielleicht gar nicht das Gefühl haben, dass sie Teil dieses Ganzen sind, sondern dass sie sich das halt anschauen. Und nach dem Spiel geht man dann nach Hause und dann ist es auch okay.
Ja. Und das hat Jürgen Klopp so ein bisschen durchbrochen. Du hast es gesagt, gerade dieses Spiel gegen West Brom, was auch Jürgen Klopp in dieser LFC-Doku dann auch selber angesprochen hat, dass er damals so ein bisschen verlacht worden ist. Und da sagte er, ja, ist mir völlig egal, wie die Leute darüber gedacht haben. Ich wollte die Zuschauer und die Spieler so ein bisschen zusammenbringen. Und das hat er dann auch geschafft. Und wir haben eben schon darüber gesprochen. Diese Saison von Liverpool war außerordentlich gut. 97 Punkte haben sie am Ende geholt. 7 Unentschieden, 1 Niederlage und 30 Siege. Und trotzdem wird man nicht Meister in dieser Liga, weil Manchester City dann am Ende 98 Punkte hatte. Zu diesem Zeitpunkt, die Meisterschaft, das sollte sich dann ja ändern, gerade dann in Pandemiezeiten und ausgerechnet in einer Pandemiezeit, wo Liverpool dann Meister geworden ist. Aber gerade diese Zeit, man wartete sehr lange auf den Meistertitel und hatte dann ja auch durchaus immer Erfolge in der Champions League. Aber diese Meisterschaft scheint Liverpool-Fans immer noch so ein bisschen auf die Zinne gebracht zu haben, weil es funktionierte einfach nicht. Irgendein Team war immer besser.
Ja, absolut. Die Meisterschaft war das große Thema für Liverpool in den letzten 30 Jahren. Also bis sie dann vorletzten Jahr, muss man mittlerweile sagen, Meister geworden sind endlich. Weil als Liverpool das bislang letzte Mal Meister war, das war noch vor Gründung der Premier League. Und das ist in England immer so ein bisschen die populäre Deutungsweise, dass der Fußball halt eigentlich erst so richtig groß geworden ist durch die Gründung der Premier League. Also stimmt natürlich nicht, aber es ist schon dieses neue Zeitalter und Liverpool war in diesem Zeitalter einfach nicht angekommen. So, es waren plötzlich die großen Vereine, waren plötzlich Chelsea, waren plötzlich Manchester City, alle mit fragwürdigen Geldquellen. Es gab dann natürlich noch Arsenal mit Arsene Wenger, Manchester United ja ohnehin. Und Manchester United, der große Erzrivale von Liverpool. Und Liverpool saß bei dieser illustren Gesellschaft irgendwie nicht mit am Tisch. Die haben in der Premier League, waren die halt eben nie Meister. Und das ist, das hat die Menschen, das war eine Obsession für die Menschen in Liverpool. Man wollte beweisen, dass man halt auch zu dieser großen Premier League Gesellschaft dazu gehört und endlich auch Meister werden kann. Und das erklärt so ein bisschen, warum die Meisterschaft wirklich 30 Jahre lang das große Ziel für diesen Verein war, während man ja die Champions League mehrmals gewonnen hat. Also du hast es ja in deiner sehr schönen Anmoderation angesprochen mit diesem Wunder von Istanbul 2005.
Genau.
Also die Champions League hat Liverpool immer wieder gewonnen, aber in England hatte der Verein einfach nicht diese Statur von anderen Clubs. Ja. Dazu spielt noch so ein bisschen mit rein, dass Liverpool, also die Stadt Liverpool in England auch eine spezielle Rolle einnimmt, dass man sich immer so ein bisschen als der Underdog, der Außenseiter sieht, der vom Londoner Establishment so ein bisschen ausgegrenzt wird. Die Menschen in Liverpool, also die Scousers sagen ja auch, dass sie in erster Linie Scouse sind und nicht Englisch. Also das spielt sich ja auch damit rein, dass in Anführungszeichen kleine Liverpool es den Großen endlich mal wieder zeigen wollte. Und das ist auch ein Grund dafür, warum man halt eben so sehr nach dieser Meisterschaft getrachtet hat.
Ja. In der Champions League wäre es beinahe gar nicht zu diesem Spiel gekommen, weil in der Gruppenphase tat sich Liverpool unglaublich schwer in einer Gruppe mit Paris Saint-Germain, SSC Neapel und Roter Stern Belgrad. Da musste ein erwürgtes 1:0 gegen SSC Neapel am 11. Dezember 2018 dafür herhalten, dass man überhaupt die Gruppenphase verließ. Ansonsten wäre nämlich der SSC Neapel in die nächste Runde gekommen. Da gab es unter anderem ein 0:1 in Neapel und da gab es dann auch ein 0:2 in Belgrad. Also also zwei Niederlagen, die eher unrühmlich waren, aber so qualifizierte man sich fürs Achtelfinale. Und ich musste lange überlegen, ob ich mich noch daran erinnern, an das Achtelfinale gegen den FC Bayern München, was dann Liverpool relativ souverän gewonnen hat. 0-0 im Hinspiel, 3-1 im Rückspiel. Hast du noch Erinnerungen an dieses Duell gegen Bayern?
Ja, habe ich. Das 0-0 war tatsächlich ein relativ zerfahrenes Spiel, wo Liverpool, glaube ich, daran gescheitert ist, dass man relativ viele Chancen hatte, aber die nicht genutzt hat, weil halt eben Salah, Mane, Firmino nicht so in Form waren, wie man das sonst kannte. Und das Rückspiel in München war dann aber, wie du sagst, war dann vergleichsweise souverän. Da erinnere ich mich vor allem an dieses sehr schöne Tor von Mané, war es, glaube ich, das 1-0, wo Neuer so ein bisschen von seiner Linie kommt und Mané ihn dann aus größerer Entfernung überwindet. Und am Ende gab es dann auch in München diese Bilder, wo Jürgen Klopp alleine auf dem Rasen stand und im Stadion in München sind die Gästefans ja in der obersten Etage untergebracht, direkt unterm Dach. Aber wie Jürgen Klopp dann da auf dem Platz stand und diesen Liverpool-Fenster unterm Dach zugejubelt hat, da erinnere ich mich auch noch dran. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen für Liverpool und für dieses Klopp-Liverpool so ein bisschen ein Durchbruch, weil man der Respekt vor dem FC Bayern in England ist riesig groß. Der FC Bayern ist aus englischer Sicht ist ja auch so einer der alten großen europäischen Clubs. So, und dass man sich da aber durchgesetzt hat und das auch vergleichsweise souverän, das war, glaube ich, für Liverpool und aber auch für Klopp so der Moment, wo man gesehen hat, hier passiert gerade was. Wir kommen so langsam auch wieder auf dieses Niveau von diesen internationalen Top-Clubs.
Und das Viertelfinale, Entschuldigung, ja.
Weil du es angesprochen hattest, dieses Spiel gegen Neapel, das 1-0, das letzte Gruppenspiel, das war auch, wie du sagst, wahnsinnig eng, weil es kurz vor Schluss gab es noch eine Szene, dass Alisson, der Liverpool-Torwart, eine Wahnsinnsparade zeigt gegen, ich glaube, es war Milik, bin mir nicht ganz sicher, aber kurz vor Schluss gab es diese Riesenchance für Neapel und Alisson rettet Liverpool mit einem Wahnsinnsreflex. Das war so halb Glück, weil er halt glücklich stand, aber im Endeffekt auch eine Wahnsinnsparade und bei einem 1-1 wäre Liverpool raus gewesen und also da sieht man manchmal, wie eng solche, so wenn man im Endeffekt dann von Fußballwundern Barcelona spricht, wie sowas dann aber manchmal auf Messers Schneide steht und vielleicht gar nicht zustande gekommen wäre, wenn halt in dem Moment im letzten Gruppenspiel nicht Alisson da gestanden hätte, wo er stand. Und dann natürlich auch interessant, wenn man sieht, in der Vorsaison ist Liverpool im Champions-League-Finale gescheitert, weil man mit Loris Karius halt leider einen Torwart hatte, der den Anforderungen nicht so ganz gewachsen war. Und dann hat man halt aber Alisson, der dann halt auch mal einen rausholt, wenn man das braucht. Und und dann gab es halt dieses Spiel, da gab es halt dieses Achtelfinale gegen Bayern und das Viertelfinale gegen
Porto. 2-0 und 4-1, das war überhaupt kein Problem für den FC Liverpool. Tottenham hatte sich dann damals mit einem 3-4 im Rückspiel gegen Manchester City ein atemberaubendes Spiel fürs Halbfinale qualifiziert. Der FC Barcelona gewann sehr sicher gegen Manchester United und damals die Feel-Good-Story, so ein bisschen der Champions League, Ajax Amsterdam gewinnt gegen Juventus Turin und zieht ins Halbfinale ein und dann das Spiel in das Rückspiel zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, was Tottenham dann am Ende mit 3-2 das Rückspiel gewonnen hat und dann ins Finale einzog und der Finalgegner wurde ermittelt in der Partie zwischen dem FC Barcelona und dem FC Liverpool. Und das Hinspiel, das war so ein bisschen, ja, kann man da sagen, dass der FC Liverpool so ein bisschen unter Wert verkauft worden war, weil ich habe mir so ein paar Sachen noch angeguckt. Eigentlich war das auf Augenhöhe, bis dann eine Viertelstunde vor Schluss dann Messi übernommen hat.
Ja, absolut, genau so war es. Ich habe gerade auch nochmal geschaut und mir nochmal die Statistiken angeschaut. Liverpool hatte mehr Ballbesitz, hatte mehr Abschlüsse, hatte viele große Chancen. Ich erinnere mich an eine Chance, wo James Milner mehr oder weniger freistehend vom Elfmeterpunkt den Ball Marc-André ter Stegen in die Arme schießt. Muss man sagen, wenn da vielleicht jemand anders gestanden hätte als James Milner, wäre der vielleicht auch reingegangen, aber so ist es dann halt manchmal, also ich, absolut, Liverpool hat sich mit diesem Ergebnis unter Wert verkauft, hätte also mindestens unentschieden spielen können oder selbst ein 1-0 wäre noch okay gewesen als Ausgangslage fürs Rückspiel, aber im Endeffekt war es dann halt Messi, der innerhalb von, ich glaube, 10 Minuten in der Schlussphase einmal abstaubt und dann diesen Wahnsinnsfreistoß aus 30 Metern, also wirklich genau in den Winkel schießt. Und so ist es dann halt manchmal, dass man von so einem Spiel, aus so einem Spiel geht und denkt, na, eigentlich haben wir gar nicht so viel falsch gemacht. Aber die anderen haben halt Messi und dann verlierst du plötzlich 3-0.
Ja, Messi war dann ja im Rückspiel gar nicht so sehr zu sehen. Wir kommen da gleich noch drauf. Es war wieder eines dieser etwas traurigen Spiele und Messi wird als einer der besten Spieler der Geschichte, ja, wenn er abtritt, in die Geschichte dieses Sports eingehen. Und trotzdem hat man manchmal das Gefühl, dass er auch bei den ganz großen Spielen auf der falschen Seite des Platzes steht.
Ja, absolut. Und hat ja, also hat er ja nicht umsonst bis im letzten Jahr gedauert, bis er mit Argentinien endlich mal einen Titel gewonnen hat. Das ist so. Das scheint so ein bisschen sein Schicksal zu sein. Wobei, was er mit Barca auch gewonnen hat, ist ja auch nicht zu verachten.
Nee, das passt schon. Das können wir so stehen lassen, was er mit Barca gewonnen hat. Das Spiel gegen Liverpool, das hat er verloren. Und darüber sprechen wir gleich, über einen wirklich bemerkenswerten Abend, über Divock Origi, der auch bei Wolfsburg gespielt hat. So schließt sich dann auch wieder ein Kreis über dann auch die anderen Spieler beim FC Liverpool. Wir sprechen natürlich über das Spiel, was dann am Ende 4:0 ausgegangen ist. Und wir müssen dann auch über Jorginho Wijnaldum sprechen. Das gleich alles hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Der 7.5.2019, das war das Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona. Und wir wissen es jetzt schon, es ist 4:0 damals ausgegangen für den FC Liverpool, aber wir wollen jetzt so ein bisschen den Tag dann auch nochmal nacherzählen. Hendrik, du hast vorhin schon angesprochen, dass du dann ja auch anbietest, den ja, Zeitungen etc. Darüber zu schreiben. War das Interesse groß, beziehungsweise hast du dir dann schon gedacht, ja, weil ich werde wahrscheinlich nur diesen Abgesang schreiben können, ansonsten wird da nicht viel passieren?
Das war so ein bisschen meine Erwartung, genau. Und ja, das war so ein bisschen meine Erwartung und das ist aber okay. Das ist ein bisschen das ist das Leben als freier Journalist, dass man immer so ein bisschen natürlich abhängig davon ist, was passiert und dann schaut man mal. Aber ich hatte mir, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel erhofft von diesem Spiel und das lag ja auch so ein bisschen eingequetscht, dieses Spiel am Abend davor. Das hatte ich ja schon gesagt, war dieses Manchester City-Spiel gegen Leicester, wo Man City quasi dank Vincent Kompany die Meisterschaft klar gemacht hat. Am Tag danach sollte dann ja dieses Tottenham-Ajax-Spiel sein, wo ich auch zugearbeitet habe. Also es war ohnehin irgendwie eine Menge zu tun in diesen Tagen, dass das auch okay gewesen wäre, wenn jetzt dieses Liverpool-Barca, ich sag mal irgendwie 1-0 Liverpool oder 1-1 und dann hat man diesen Abgesang und also Abgesang in Anführungszeichen, mit allem Respekt natürlich. Und das wäre dann so rein vom Arbeiten auch in Ordnung gewesen. Naja, aber kam dann anders und ich beschwere mich natürlich auch nicht drüber.
Nein, da sollst du dich auch gar nicht drüber beschweren. Das ist ja wirklich ein ganz großes Spiel, wenn man dabei gewesen ist. Gibt es Rituale oder sagst du, läuft so ein Champions League-Abend für dich immer ganz, ganz gleich ab? Ich meine, nach Liverpool von Manchester aus, du lebst in Manchester, ist es jetzt eine Stunde mit dem Zug, hätte ich jetzt gesagt. Wie läuft so ein Tag ab dann für dich?
Genau, eine Stunde oder eine knappe Stunde mit dem Zug. Der Tag läuft meistens so ab. Ich fahre irgendwann gegen Nachmittag nach Liverpool, lese dann unterwegs natürlich die Zeitungen und gucke, dass ich mir die Pressekonferenzen nochmal anschaue und wirklich weiß, was gesagt wurde, was so die Geschichten sind, die geschrieben wurden, was die Ausgangslage ist, um dann halt im Spiel möglichst gut vorbereitet zu sein und dann nicht noch in der Aktualität irgendwie googeln zu müssen, so was hat der nochmal gesagt, was war hier nochmal, sondern dass man halt irgendwie nochmal gut im Thema ist. Genau, mach's dann bei Champions League Spiel meistens so, dass ich in Liverpool auch übernachte. Es gibt zwar einen Zug zurück noch spät nach Manchester, aber der ist meistens voller bierseliger Fußballfans. Das ist dann, und wenn man dann noch irgendwie nachts einen Text schreiben muss, ist das mal ein bisschen kompliziert. Von daher übernachte ich dann meistens in Liverpool, checke ein, wo auch immer ich dann unterkomme und mache mich dann auf den Weg ins Stadion. Und das ist in Liverpool immer sehr, sehr schön. Es gibt einen Bus, der direkt bis zum Stadion fährt, aber man kann auch je nachdem, wo man unterkommt, Liverpool ist halt nicht so wahnsinnig groß, kann man auch nett zum Stadion laufen und dann Das ist immer ein ganz tolles Erlebnis, wenn man vor dem Spiel so ein bisschen mitbekommt, wie so um Anfield herum wie sich die Stimmung so ein bisschen so aufbaut und wie die Leute Richtung Stadion pilgern und man hört die Gesänge und man riecht das Bratfett und die Fritten und sieht dann irgendwann, wie sich dieses Anfield-Stadion so am Ende der Straße erhebt. Das ist, auch wenn man das schon irgendwie ein paar Mal gesehen hat, ist das immer wieder was Besonderes.
Das kann ich mir vorstellen. Es gibt eine Besonderheit zu diesem Spiel, die wir noch einmal gerade besprechen müssen. Barcelona war dieser Sieg oder das Weiterkommen ins Finale so wichtig, dass sie im Ligaspiel zwischen den beiden Champions League-Spielen ihre komplette Elf nicht eingesetzt haben. Die Elf, die dann am Ende aufgetreten ist. Und Liverpool hatte ein bisschen Verletzungsprobleme. Mo Salah vielleicht damals noch nicht. Der Überstürmer, der jetzt im Moment in diesen Jahren dann jetzt auch ist, oder beziehungsweise 2019 war er auf dem besten Weg, aber er war verletzt. Hat man sich da vorher, weißt du das noch, hat man sich vorher wahrscheinlich auch nicht so richtig viel ausgerechnet, oder?
Ja, ein bisschen Verletzungsprobleme ist gut. Ich glaube, die Verletzungsprobleme waren massiv, weil Salah, also du sagst es ja, war vielleicht noch nicht der beste Spieler der Welt, der vielleicht im Moment ist, aber natürlich schon bei Liverpool die herausragende Figur. Firmino hat auch gefehlt, der wahnsinnig wichtig ist im Angriff. Und das hat halt in diese ganze Ausgangssituation reingespielt, dass man gesagt hat, wir spielen gegen Barca mit Messi, müssen eine 3-0 aufholen und das ohne zwei unserer wichtigsten Spieler. Das war in dem Vorlauf dieser Partie extrem, extrem großes Thema. Und damals war es ja auch so, dass Liverpool noch nicht so breit aufgestellt war wie jetzt. Also man hatte noch nicht einen Diogo Jota, den man dann einfach mal reinbringen kann und der das genauso gut macht. Sondern, naja, man hatte halt Divock Origi, der ein Jahr zuvor noch mit dem VfL Wolfsburg Bundesliga-Relegation gespielt hat. Und da kommen wir gleich noch drauf, wie sich das dann alles entwickelt hat. Aber die Erwartung war schon so, es spricht eigentlich alles gegen uns.
Ja, ich habe es gerade gesagt, der FC Barcelona hat komplett seine Elf geschont für dieses Spiel in Liverpool. Ich habe noch Ausschnitte gesehen, ich habe das Spiel relativ lange in langer Zusammenfassung gesehen. Mo Salah hatte noch ein Never Give Up Shirt an vor dem Spiel und damit wurde er dann überall gesehen und das hat Jürgen Klopp dann auch sehr erfreut, dass er dieses T-Shirt dann anhatte.
Ja, absolut. Und das ist im Nachhinein verklärt man sowas vielleicht so ein bisschen, dass man da schon gesehen hat, ah, heute
Ja.
Abend ist was ganz Besonderes möglich. Aber so ein bisschen ist es so. Also ich erinnere mich auch noch, wie ich im Stadion saß und es ist dann so eine Stunde vorm Spiel kommt man meistens im Stadion an und setzt sich auf die Pressetribüne und baut dann irgendwie seinen Laptop auf und guckt, dass das Internet funktioniert und meistens funktioniert es nicht. Und guckt dann so ein bisschen, was passiert, was ist in den sozialen Medien los, was sind vielleicht so die letzten Statements der Trainer vor dem Spiel. Und dann ist irgendwann dieses Bild von Salah bei Twitter aufgepoppt, wie dieses T-Shirt trug. Und das ist dann direkt auch wahrscheinlich viral gegangen und alle haben über dieses T-Shirt gesprochen. Und da hat man dann irgendwie schon gemerkt, so, ja, vielleicht geht hier irgendwie was. Anfield ist natürlich auch so ein Ort, wo man das dann glauben möchte, so auch als relativ neutraler Journalist, aber man ist dann natürlich, man möchte ja nicht, dass es dann irgendwie ein 1-1 gibt, wo man hinterher den Abgesang schreibt. Man möchte ja auch irgendwie bei so einem Spiel dann dabei sein, wo man idealerweise sein ganzes Leben noch von sprechen kann. Und irgendwie hat man dann schon vor dem Spiel so dieses Gefühl gehabt, so, ja, vielleicht mal schauen, frühes Tor und dann ja, vielleicht never give up, vielleicht geht dann wirklich was.
Lass uns über die Aufstellung sprechen, weil wenn wir drauf gucken, dann da ist dann schon eine ganze Menge Potenzial noch auf dem Platz verteilt gewesen. Die Aufstellung von Barcelona: Marc-André ter Stegen im Tor, Jordi Alba, Longley, Piqué, Sergio Roberto in der Abwehr, Sergio Busquets im defensiven Mittelfeld zusammen mit Vidal und Rakitic und dann auf den offensiven Außen Coutinho und Messi und Suarez in der Mitte. Das ist schon eine relative Traumtruppe, möchte ich sagen.
Ja, absolut. Das ist eine Truppe, wenn du ein Hinspiel 3-0 gewinnst in einem Champions League Halbfinale und dann auswärts spielst, wo du sagst, ja, wir spielen das jetzt hier runter und werden natürlich ganz, ganz, ganz locker ins Finale einziehen. Also, das ist eine Mannschaft, gegen die du als Liverpool in der Situation mit den Auswärtigen, die Liverpool hat, eigentlich nicht 4-0 gewinnen solltest. Also gerade Messi haben wir schon drüber gesprochen, aber auch Suarez, dabei, ehemaliger Liverpool-Spieler, der natürlich auch von Anfang an ausgepfiffen wurde, aber der auch das Messer zwischen den Zähnen hatte, als er da aufgelaufen ist, der im Hinspiel auch stark war, das 1-0 geschossen hatte. Coutinho auch eine Geschichte mit Liverpool, also auch jemand, für den das Spiel eine ganz besondere Bedeutung hatte. Ja, das ist immer noch ein großes Barca gewesen, absolut.
Ja. Die Aufstellung vom FC Liverpool, Alisson Becker im Tor, Trent Alexander-Arnold, Joel Marti, Virgil van Dijk und Robertson in der Abwehr, John Henderson, Fabinho und Milner in Mittelfeld und auf den offensiven Positionen, Shaqiri, Divock Origi, über den wir natürlich noch sprechen müssen, und Sadio Mané. Shadan Shaqiri, war er und hatte er den, das Standing, was er in Deutschland vielleicht nie so ganz hatte?
Schwierig. Er hat das eine kurze Zeit gehabt bei Liverpool. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo er seine Joker-Einsätze hatte, wo er dann auch mal gegen Manchester United, das war das letzte Mourinho-Spiel, das muss 2018 gewesen sein, 2018, hat er, glaube ich, 2 Tore geschossen. Also er hatte seine Zeit in Liverpool, aber im Endeffekt auch nicht nachhaltig. So, weil er sich halt in dieser Star-Truppe nie ganz etablieren konnte und ja, mittlerweile auch nicht mehr in Liverpool ist. Also er hatte dieses Standing für eine kurze Zeit, aber hat dann, dieses Barca-Spiel ist ja ein Beispiel, hat natürlich trotzdem seinen Beitrag geleistet zu den großen Erfolgen dieses Vereins.
Und dann lass uns mal anfangen und ins Spiel gehen. Und Divock Origi scheint ein Spieler für die besonderen Momente zu sein, weil er hat ja auch 2016 im Spiel meines Lebens vom Kollegen Sebastian Wessling dann auch eine Rolle gespielt, als er damals gegen den BVB getroffen hat. Und er legte sofort los. In der 7. Minute gab es das 1-0. Und wir haben so ein paar O-Töne aus der Originalübertragung damals von BT Sport. Und ich kriege immer Gänsehaut bei diesen O-Tönen. Vielleicht kriegt ihr auch Gänsehaut bei diesem 1-0 von Divock Origi.
Joel Matip there looking for Sadio Mane, who's capitalised on the mistake. Here's Henderson, he's away, good save, he scored! There's one back, Divock Origi! Liverpool have an early hero at Anfield. Jurgen Klopp celebrates. Still lots of work to do, but it's Liverpool 1, Barcelona 0.
Yeah, what a start. Mistake by Jordi Alba this time. Not a great ball by Matip. Floated in the air, Jordi Alba gets his header completely wrong. Mane punishes it. Lovely ball to Henderson. 1-2, gets his shot away.
Es gab noch eine überragende Parade von Ter Stegen und dann, da muss ein Stürmer stehen, wo Divock Origi gestanden hat.
Ja, absolut, da muss er stehen. Und das war genau das, wenn man als Liverpool-Fan oder auch als Jürgen Klopp wahrscheinlich dieses Spiel vorher ausmalt. So, was muss passieren, idealerweise, dass wir eine Chance haben? Dann ja genau das, dass du ein frühes Tor hast, möglicherweise auch noch durch halt einen der durch einen der Spieler, die rein rotiert wurden. Also, dass man direkt sieht, diese Umstellung funktionieren auch. Wir können auch hier ohne Firmino und Salah was reißen. Und man hat auch direkt gemerkt, und man hat es auch in diesem Ausschnitt so ein bisschen gehört, Anfield war direkt angezündet. Man hört so ein bisschen dieses Come on, come on. Also da haben die Leute auch gemerkt, hier kann halt wirklich was gehen. So, also das war ein gemalter Start für Liverpool.
Ist das dann so auf der Pressetribüne, dass du dir dann denkst, ja, okay, dann lass uns mal hier loslegen, mit den Fingern knacken und vielleicht schon die ersten Sätze schreiben? Oder was war dein Auftrag damals? Hast du dann wirklich nur, also du musstest keinen Spielbericht schreiben, der zum Abpfiff fertig sein musste, sondern du konntest das Spiel relativ gut genießen, oder?
Ich musste, wenn ich mich erinnere, einen Spielbericht mit Abpfiff schreiben, der aber nicht so wahnsinnig lang war.
Ja.
Das heißt, man musste da gar nicht so tief ins Detail gehen, sondern ich glaube, es ging eher darum, dass man irgendwie reinbekommt, okay, was ist passiert, Ergebnis, wer steht im Finale, und viel mehr war es, glaube ich, nicht. Von daher, du hattest ja den geschätzten Kollegen Wessling auch neulich mal im Podcast, wo er erzählt hat, wie das bei diesem Dortmund-Liverpool war. Der hatte natürlich viel, viel mehr zu schreiben und ja. Viel, viel mehr dann umzuwerfen am Ende. Bei mir war es vergleichsweise entspannt und so, dass es auch okay war, wenn ich erst irgendwann in der zweiten Halbzeit anfange, wirklich zu schreiben. Von daher konnte man diese erste Halbzeit auf jeden Fall gut genießen und sich einen Eindruck verschaffen und gucken, was passiert hier eigentlich gerade und wie ist die Stimmung. Und das war dann, genau, aber es war schon dieser Moment, wenn du sagst, so man knackt mit den Fingern. Also man denkt schon so, ja, das wird interessant. Also schauen wir mal, was jetzt hier passiert.
Ja, wie ist das Spiel dann weitergegangen in der ersten Halbzeit? Weil in der ersten Halbzeit passierte Tore technisch gar nichts mehr. Also es ist am Ende 1-0 in die Halbzeit gegangen. Aber ich habe das bisschen das Gefühl gehabt, dass da auch Barca seine Chancen hatte. Ich kann mich an eine Messi-Chance erinnern, die Alisson dann auch vereitelt hat. Wie lief es aus deiner Sicht, diese erste Halbzeit? War das dann so ein bisschen, naja, schon ein bisschen Glück, dass es 1-1 stand? Nicht 1-1 stand?
Ja, absolut. Würde ich jetzt total recht geben. Es ist dann nach diesem frühen Tor so ein bisschen abgeflacht. Also es kam dann nicht direkt das 2-0, sondern es ist dann so ein bisschen, es hat dann Barca erstmal übernommen. Barca hatte gute Chancen. Ich habe es jetzt auch nochmal nachgeschaut. Beim Stand von 1-0 hat Alisson 4 starke Paraden, wo er 4-mal rettet, unter anderem auch gegen Messi. Und das ist dann auch wieder so ein Fall, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, bei diesem Neapel-Spiel, wo Alisson spät rettet, dass auch da dieses Spiel wirklich auf der Kippe stand. So im Endeffekt liest sich ein 4-0 natürlich so, als wäre es 90 Minuten in eine Richtung gegangen, aber so war es ja nicht. Also es hätte gut und gerne zur Pause 1-1 stehen können. Und ich glaube, dann wäre die Luft wahrscheinlich auch raus gewesen. Also dass dann Liverpool nochmal zurückgekommen wäre, man weiß es nicht, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Und von daher, das geht natürlich in der Nachbetrachtung so ein bisschen unter, weil man dann nur die Tore sieht, aber vom 1-0 bis zur Pause war viel Barca und war viel Glück für Liverpool dabei und natürlich auch viel Können von Alisson.
Ja, und wie gesagt, Origi mit der Mann für die besonderen Momente dann beim FC Liverpool. Zur Halbzeit stand es 1-0 und dann gab es noch ein bisschen Klopp-Magic, möchte man sagen. Wijnaldum kam für Robertson zur zweiten Halbzeit. Er hat schon schlimmere Einwechslungen gehabt in seinem Leben, oder?
Wijnaldum oder Klopp?
Klopp hat schon schlimmer eingewechselt in seinem Leben, bestimmt.
Ja, definitiv. Und das ist ja auch, eine ironische Wendung eigentlich, dass Robertson, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch nur runter musste, weil er von Suarez gefoult wurde. Also Suarez ja so das Sinnbild dieses irgendwie so etwas bösen Fußballs und der dann auch nach Anfield zurückkommt, um dann den Leuten den Abend zu verderben. Und dass er dann Robertson foult und für Robertson aber der Mann des Spiels eingewechselt wird, also auch eine schöne Wendung, genau. Und dann ging es halt wirklich Schlag auf Schlag. Also das erste Tor von Wijnaldum, glaube ich, in der 54. Minute, also wie 10 Minuten nach der Pause. Und auch Wijnaldum, ja, ein Spieler, der sonst nicht für Tore bekannt ist. Also ich glaube, der hatte vorher ein Champions-League-Tor geschossen. Und dann waren es aber innerhalb von kurzer Zeit plötzlich 2. Und genau, auch von Klopp alles richtig gemacht. Und auch ein Fakt, den man in diesem Spiel, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Weil wir natürlich viel von Anfield reden und von der Magie dieses Abends und der Stimmung. Und das stimmt ja alles auch. Aber Klopp hat auch richtig gut eingewechselt, also diese Wijnaldum-Einwechslung, wirklich genau richtig.
Aber Klopp ist dann ja auch so einer, das habe ich 2016 schon angesprochen und jetzt auch 2019, der nimmt ja alleine schon das Publikum sehr mit. Wir haben immer verschiedene Trainertypen, Leute, die nur auf der Bank sitzen oder die völlig abgehen. Jürgen Klopp gehört dazu und der sich vielleicht zwischendurch so ein bisschen überaggressiv freut, aber der weiß auch, wie er eine Menge hinter sich bringen soll, oder? Also dieses 1-0, wie er das abgefeiert hat und dann ja auch dieses 2-0 und 3-0, das war ja ein Doppelschlag von Wijnaldum. Wie der Mann an der Seitenlinie abgeht, das ist dann ja so authentisch, dass er dann wirklich jeden bis unter das Tribünendach mitnimmt und jeder denkt sich, ja, Klopp und ich, wir reißen das Ruder jetzt hier gerade rum.
Ja, absolut. Das ist genau einer der Gründe, warum Klopp so gut zu Liverpool passt. Auch schon oft besprochen. Und trotzdem muss man sagen, das wäre alles wertlos gewesen, wenn Barca einer diese Chancen genutzt hätte, die sie halt hatten. Also auch hier wieder. Im Nachhinein sagt man, ja, Klopp alles richtig gemacht und 4-0. Und das stimmt ja auch alles. Aber es hätte halt zur Pause auch locker 1-1 stehen können. Und dann wäre das halt wahrscheinlich alles wertlos gewesen.
Ja. Lass uns nochmal ins 3-0 reinhören von Wijnaldum, weil das nämlich ein toller Kopfball war. Und auch hier hören wir die Kollegen von BT Sport. Ich meine, es ist Michael Owen, oder? Der Co-Kommentator wieder. Da hören wir auf jeden Fall nochmal rein.
Wijnaldum! Oh, it's 3! Liverpool are all the way back! Gini Wijnaldum, the Champions League hero! Barcelona can't believe it! Liverpool 3!
the pitch 10 minutes. 2 minutes for him. What a 10 minutes. What an impact he's had.
He's been on the pitch 10 minutes. Captain Obvious Michael Owen, der hier dann nochmal einen raushaut. Nimm uns mal gerade bitte mit, was ist das für ein Gefühl oder was geht da durch Stadion, wenn Liverpool gerade so ein 0-3 aufgeholt hat und egalisiert hat? Was ist das für eine Stimmung? Ich kann es mir leider nicht so richtig vorstellen, weil ich noch nie in Liverpool war und weil ich noch nie diese exorbitante Atmosphäre erlebt habe.
Es ist die totale Eruption. Alles bebt, der Beton bebt, hat man zumindest das Gefühl. Man hört und sieht überall, es ist ein riesengroßes Wimmelbild aus Euphorie. Und man hat da, auch wenn man natürlich auf der Pressetribüne so ein bisschen auf einer Sonderposition sitzt, ist man da trotzdem irgendwie mittendrin, weil um einen rum die Leute schreien und brüllen und die Getränke fliegen durch die Luft. Und das ist, ja, ich kann's so am besten beschreiben. Es ist eine totale Eruption. Und ich habe später mal mit dem Stadionsprecher ein Interview geführt aus Liverpool, Josh Sefton. Das ist ein Mann, der schon seit 50 Jahren Stadionsprecher ist und wahnsinnig toll Geschichten erzählen kann. Und er hat über dieses Stadion, über dieses Spiel auch mal gesagt, dass normalerweise hört er so das Trampeln der Leute in seiner Sprecherkabine, wenn ein Tor fällt. Aber bei diesem Barca-Spiel, meint er, hat alles gebebt. Und so würde ich es auch beschreiben. Also das ganze Stadion hat einfach gebebt.
Ja, 3-0 und das Hinspielergebnis war egalisiert. Danach hatte Messi noch eine richtig gute Chance in der 67. Minute, als er wirklich knapp am Tor vorbei geschossen hat. Und trotzdem hatten es alle so ein bisschen, ja, sah es vielleicht so ein bisschen aus, als ob das dann Richtung Verlängerung dann ja auch gehen könnte. Aber dann kam die 79. Minute und dann kam eine Situation, die ich so vorher wahrscheinlich noch nie erlebt habe, die sehr wenige so erlebt haben und die sich bei BT Sport dann so anhörte.
Since he was six, and he spotted that. Oh, they caught them! They caught Barcelona napping! Brilliant thinking by Alexander Arnold! Clinical finish from Divock Origi! Liverpool ahead! Liverpool 4, Barcelona 0, 4-3 on aggregate, and that was so cheeky and so effective! What a goal! What a corner! The tournament of Trent Alexander-Arnold, 20 years of age. Everybody switches off apart from him and Divock Origi. And what a finish from Origi, Fletch. Scored the first, scored the fourth. What's this? Is he going to take a short one? No, I can see him. Origi has a glance.
Milder. Was für ein Geniestreich von Trent Alexander-Arnold und Divock Origi. Auf der einen Seite Trent Alexander-Arnold, der sieht, dass er in die Ecke spielen kann und sieht, dass Barcelona sich eigentlich noch aufstellt zur Ecke. Und auf der anderen Seite ja auch Divock Origi, der sieht, Trent Alexander-Arnold führt da was im Schilde und ich sollte mal lieber Acht geben und dann diesen Ball einschweißt. Sowas habe ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesehen habe, du?
Nee, ich habe sowas auch noch nicht gesehen und ich finde es total unfassbar und gerade wenn man es jetzt auch nochmal hört, dass in einem Champions-League-Halbfinal-Rückspiel, also einem der größten Spiele im Weltfußball, spielst du als Barcelona in Liverpool und pennst einfach mal komplett weg, so bei einer Ecke. Das finde ich nach wie vor unfassbar. Man sieht, wenn man sich die Bilder nochmal anschaut, gibt es eine Einstellung von hinter dem Tor, wie Marc-André ter Stegen noch seine Mannschaft dirigiert und noch irgendwie seine Spieler in Position schiebt, während der Ball schon in die Mitte fliegt. Also ich finde das unglaublich. Aber wie du ja auch sagst und wie im Kommentar ja auch angesprochen, wirklich ein Geniestreich von Trent Alexander-Arnold, dass er sieht, dass Barca nicht auf dem Posten ist, dass er diese Ecke reinspielt und dass Divock Origi der Einzige eigentlich ist, der das erkennt, was hier gerade passiert, nämlich dass Barca halt auf die Situation nicht eingestellt ist, aber die Ecke gespielt ist und der Ball kommt und er ihn halt nur noch über Ter Stegen ins Tor heben muss.
Es ist eine überragende Aktion und ja, man konnte die Barca-Spieler so ein bisschen schnarchen hören in dem Moment, aber ich möchte eigentlich diese Situation möchte ich wirklich eher Liverpool zuschreiben, die einfach in einer Sekunde wo Trent Alexander-Arnold und Divock Origi so, so unglaublich schnell geschaltet haben und das Ding entschieden haben. Es ist ja auch jeder wirklich auf dem falschen Fuß erwischt worden. Es ist ja nicht nur die Kommentatoren, was wir gerade gehört haben, die auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, die Spieler von Barcelona, dann auch die Kameraeinstellung. Man sieht das Tor ja als erstes, glaube ich, sogar noch aus der Eckenperspektive. Und da war das Weltbild noch gar nicht wieder auf die Totale drauf. Und das ist ein so überragendes Tor. Und das ist eines der ja wahrscheinlich größten Tore, die wir in diesem Jahrhundert bislang erlebt haben auf internationaler Ebene.
Ja, absolut, stimme ich dir zu. Sieht zwar, wenn man den reinen Abschluss sieht, gar nicht so spektakulär aus, aber wie du halt sagst, also dass Alexander-Arnold und Origi so schnell schalten, während Barca halt nicht auf der Höhe ist, das ist unglaublich. Und auch Jürgen Klopp übrigens hat dieses Tor nicht gesehen, sondern das hinterher erzählt, dass er auch nicht wusste, hä, wer hat jetzt die Ecke geschossen, warum ist der Ball im Tor, was war da los? Und dann hat das auch in der Wiederholung erst gesehen. Und so ging's vielen im Stadion, so ging's Barca auch und wirklich unfassbar. Und dieses Tor auch eine absolute Ikone für Liverpool-Fans geworden. Also wenn sie an dieses Barca-Spiel denken oder an diese Saison vielleicht insgesamt, dann denken sie an Alexander-Arnold, der die schnelle Ecke bringt und Origi, der da richtig steht. Und es gab einen Kommentar, ich glaube, das war vom LFC TV, also vom Vereinsfernsehen, wo der Kommentator dann sagt, ja, Corner taken quickly, Origi. Und das ist wurde auf T-Shirts gedruckt hinterher. Also so dieses Corner taken quickly, das ist, das, wenn man das Liverpool-Fans sagt, dann wissen die, was gemeint ist. Und das sind auch diese Momente, die man eigentlich nicht erfinden kann. Und gerade der Fußball wird ja immer technokratischer und auch statistisch immer mehr erfasst und immer mehr verwissenschaftlicht und so weiter. Und dann fällt aber in so einem wichtigen Spiel, in so einer Situation, so ein Tor. Das ist absolut unfassbar.
Das ist das Schöne am Fußball. Also da zeigt der Fußball dann wieder seine komplette Schönheit. Und was du sagst, dieses Technokratische und dass es dann in alle Einzelteile zerlegt wird. Am Ende ist es eine Ecke und ein kollektives Pennen der Barcelona-Abwehr, die zu so einem, ja, zu so einer Geschichte dann auch führen. Am Ende ist es wirklich etwas ganz Einfaches, was zu diesem überragenden Ergebnis dann am Ende führt. 4:0 heißt es am Ende für FC Liverpool gegen den FC Barcelona und damit stand man im Champions-League-Finale und das Champions-League-Finale wurde dann ja auch noch gegen Tottenham gewonnen und damit war Jürgen Klopp dann Champions-League-Sieger und damit hat er sich ja schon ja, auf jeden Fall den Sockel für sein Denkmal an Anfield dann schon mal ja, zementiert.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, in Liverpool, also so groß die Trauer natürlich darüber war, dass man in dem Jahr nicht Meister wurde, aber ich glaube, in Liverpool konnte man noch einordnen, dass man halt leider gegen ein überragendes Manchester City knapp gescheitert ist und dass Liverpool in dieser Saison nicht viel mehr machen konnte. Und wie du sagst, mit diesem Champions-League-Finalsieg hat man den Sockel gebaut und dann war aber auch klar, und das hat auch Jürgen Klopp direkt nach dem Finale sogar gesagt, das ist jetzt nur der Anfang. Also wir sind jetzt nicht am Ende, sondern wir haben jetzt die Champions League gewonnen im zweiten Versuch. Im Jahr davor war man ja auch schon im Finale. Und im nächsten Jahr greifen wir wieder an und wollen endlich diese verdammte Meisterschaft holen. Und genauso ist es dann ja auch gekommen. Genau, und ich finde ich finde es ganz interessant, dass du jetzt dieses Finale so in so einem Nebensatz erwähnst. Und naja, dann hat man auch das Finale gewonnen und dann waren sie Champions League-Sieger. Und so ein bisschen ist es ja so auch im Nachhinein. Wenn man auf diese Saison in Liverpool schaut, 2018, 2019, dann sieht man vor allem dieses Barcelona-Spiel. Und das Finale ist dann fast so ein bisschen wie die logische Schlussfolgerung oder der Epilog dazu. So ein bisschen vielleicht auch. Wenn man an die deutsche Weltmeisterschaft 2014 denkt, dann denkt man ja auch vor allem an das Halbfinale gegen Brasilien. Naja, und das Finale wurde dann auch noch gewonnen. Aber das wirkt dann, im Nachgang wirkt es dann so logisch. Ja. So, dass, natürlich gewinnen die dann auch das Finale. So, und so ein bisschen so war es ja bei Liverpool auch. Das dann auch noch natürlich gegen Tottenham, die ja total überraschend in diesem Finale standen, das war dann so ein bisschen die logische Schlussfolgerung, dass dann Liverpool Champions League Sieger wird.
Auch da Divock Origi mit einem Tor. Mohamed Salah mit dem 1:0 in der zweiten Minute im Elfmeter und Origi in der 87. hat dann das 2:0 geschossen. Und Divock Origi, da müssen wir gerade nochmal einen Ton von ihm nach dem Spiel jetzt hören, weil, wie gesagt, er scheint ein Mann für die ganz besonderen Momente zu sein, gerade in Liverpool. Und das hören wir jetzt nochmal gerade.
You've had a few special contributions this season. Tonight, the most special. I don't like to compare, really. I'm not the one who's going to compare, but I would say it's a very special moment. It's crucial today, and there's words too short to describe how happy I am for the city, for the club, for everyone, for the team.
Tja, es ist wirklich erstaunlich, was Divock Origi, dass er wirklich in der entscheidenden Situation so zur Stelle ist und dass er dann solche Tore machen kann und Tore für die Ewigkeit dann auch schießen kann. Wie ist es dann weitergegangen eigentlich nach dem Spiel für dich? Weil dann war es ja anscheinend so, dass du wohl noch ein bisschen mehr schreiben musstest.
genau, es ist dann nach dem Spiel so weitergegangen. Also es ist dann ja immer noch die sogenannte Mixzone, wo man dann Spieler interviewen kann und dann gibt es Pressekonferenzen mit den Trainern. Das heißt, man ist dann nach dem Spiel immer noch eine ganze Weile im Stadion. Also so, ich würde mal sagen, eine Stunde, anderthalb Stunden locker noch. Und ich bin dann zu meinem Hotel gegangen. Ich glaube, ich bin gegangen, weil ich auch irgendwie dachte, ich wusste irgendwie auch nicht so richtig, wohin mit mir, und ich wollte mich jetzt auch nicht irgendwie ins Taxi setzen. Ich dachte, ich gehe jetzt irgendwie noch ein bisschen spazieren durch das mitternächtliche Liverpool und versuche das so ein bisschen zu verarbeiten, und habe dann, glaube ich, die ganze Nacht mehr oder weniger geschrieben. Also ich hatte zwei Texte, glaube ich, die ich für den nächsten Morgen für Online-Kunden zu schreiben hatte, und die müssen dann immer schon früh morgens da sein, dass sie dann schnell auf die Seite gehen können und die Leute das dann direkt am Morgen lesen können. Das heißt, ich habe dann, die ganze Nacht mehr oder weniger durchgeschrieben. Und am nächsten Tag dann wieder relativ früh aufgestanden und auch noch ein oder zwei Texte für Zeitungen geschrieben, die dann an dem Folgetag veröffentlicht wurden. Also es war dann, wie gesagt, wo ich am Anfang erst dachte, naja, man schreibt zu den Abgesang und das war's dann. Es war dann doch ein bisschen mehr, und ich habe dann noch, so ist das oft nach diesen Champions-League-Spielen, noch so ein bisschen Nachholbedarf an Schlaf gehabt in den nächsten Tagen, in den Tagen danach, und das gehört dann aber überhaupt dazu. Und man kommt dann, oder mir geht das oft so, man kommt dann erst so in den Tagen danach wirklich dazu, das zu begreifen, was man da erlebt hat, weil bis dahin ist man noch so in diesem Arbeitstunnel drin und versucht, seine Texte abzuarbeiten, und und ich weiß, am Tag danach war ja dieses Tottenham-Ajax-Spiel, was ja auch totaler Wahnsinn war mit diesen späten Tottenham-Toren. Dass ich dann, glaube ich, erst in den Tagen danach so wirklich begriffen habe, was da jetzt in Liverpool eigentlich passiert ist und was man da wirklich für ein Glück hatte, für ein Spiel miterleben zu dürfen.
Es ist dann ja auch so ein bisschen, man berichtet ja über diesen Sport und man sollte das dann auch einordnen können, was bei diesem Spiel etc. abgelaufen ist, aber man ist dann ja am Ende dann auch Sportfan oder Fußballfan, und so ein Spiel dann live erlebt zu haben, ich könnte mir vorstellen, dass da auch eine ganze Menge Dankbarkeit dann auch mit dabei ist, wo man sich denkt, manchmal ist die Berufsentscheidung dann doch ganz richtig gewesen in manchen Momenten.
Ja, auf jeden Fall. Also der Job lebt davon, dass man manchmal das Glück hat, bei solchen Events dabei sein zu dürfen. Absolut. Und das kann man nicht planen. Ich habe ja gesagt, ich hatte vor diesem Spiel nicht erwartet, dass da sowas bei rumkommt. Aber dann ist man da plötzlich irgendwie mittendrin und erlebt das und darf darüber berichten. Und das ist ein großes Privileg. Und das sind Ereignisse, die das kann ich von mir sagen, auf jeden Fall mich das ganze Leben begleiten werden, ganz klar.
Ja, und deswegen ist es ganz zu Recht das Spiel deines Lebens. Das Spiel nämlich vom 7.5.2019, als der FC Liverpool gegen den FC Barcelona mit 4:0 gewonnen hat. Henrik, das hat mir großen Spaß gemacht, hier wieder zurückzureisen. Ich habe noch niemanden gefunden, der mit mir über das 2005er Champions League Endspiel sprechen möchte. Dann hätten wir die Trilogie zusammen.
Ja, da gibt es bestimmt jemanden.
Ja, das hoffe ich doch. Ich werde mich weiter auf die Suche begeben. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht, und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wenn euch das gefallen hat, was ich hier mache, dann freue ich mich natürlich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Auch auf Spotify kann man uns jetzt bewerten. Und wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, worüber ihr gern sprechen wollt, wo ihr vielleicht dabei wart, nicht nur als Journalist, Journalistin, sondern vielleicht auch als Fan, wenn ihr es nur vom Fernseher gesehen habt, wenn in irgendeiner Weise ein Sportereignis euer Leben verändert hat, dann lasst uns drüber sprechen hier bei meinem Sportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Ich spreche gerne auch über andere Sportarten als über Fußball, wenngleich auch Fußball im Moment hier den Hauptteil dieses Podcasts einnimmt. Das war es mit der neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel 1-Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsste ran schießen.
Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.